HR3,
der Gast des Tages.
Oliver Wnuk, Schauspieler, Romanautor und Stromberg-Kollege.
Oliver Wnuk ist 1976 in Konstanz geboren. Den meisten Fernsehzuschauern ist Oliver Wnuk als Ulf Steinberg in der Serie Stromberg bestens bekannt geworden. Mit dem Bürotyrann Stromberg hat er zwar kein leichtes Leben, aber er hat ein Stein bei ihm im Brett. Er ist ein Büroschlendrian ohne große Ambitionen. Und als Möchtegern-Macho muss er es sich unter dem Pantoffel seiner Liebsten Tanja gemütlich machen, obwohl die Kumpels doch viel wichtiger sind. Im richtigen Leben des Oliver Wnuk heißt seine Herzensdame Yvonne Katterfeld. Mit ihr lebt er zusammen in Berlin. Im Kino war Oliver Wnuk unter anderem in Soloalbum, Schuh des Manitou und Anatomie zu sehen. Er spielt in Fernsehfilmen und Serien, er schreibt und spricht aber auch Hörbücher und Hörspiele. Jetzt erscheint sein erster Roman, wie im richtigen Film. Und im richtigen Leben steckt zwischen dem Oliver und dem Wnuk noch ein Konrad.
Und unser Gast heute an diesem Sonntag. Herzlich willkommen, Oliver.
Hallo, hallo.
Ja, du bist leider nicht live hier in Frankfurt. Also wir sind live im Gespräch, aber du sitzt in unserem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Also wir sind per Leitung verbunden. Dabei hätte ich dich hier
leider
gerne begrüßt.
Ja.
Dir ein Frühstück hier vorbereitet.
Das
und jetzt höre ich, sitzt
du. Jetzt ist ein Medium, wenig Kohlensäure, Wasser irgendwie muss es jetzt
du
sein.
Du bist doch
mehr
echt arm
nicht.
Dran.
Ja, ist echt arm. Eine schlimme Welt.
Sag mal, feierst du eigentlich Fasching? Weil hier draußen tobt ja irgendwie Fastnacht.
Ohne Scheiß, ich leide total drunter, dass in Berlin hier nichts los ist. Ich komme ja aus Konstanz, es ist ja im Badischen unten und da sind wir sehr, sehr Fasnachtstraditionsverbunden. Und ich war tatsächlich auch damals in so einem Faschings-Fasnachtsverein bei den Münsterhexen in Konstanz. aber eigentlich war ich nur bei den Hexen, weil ich immer so Schiss vor denen hatte und dachte, wenn ich mir selber so eine Maske aufsetze, dann geht's.
Wird's nicht so schlimm. Ja gut, ich meine, du hast schon so viel bewegt in deinem Leben, du bist so ein kreativer Kopf, dann wäre es doch ein leichtes, in Berlin mal einen Karneval einzuführen.
Naja,
ob das nun zu deinen Aufgaben gehört. Wie ist denn sonst die Verfassung? In 4 Tagen erscheint dein erster Roman.
Ich bin ein bisschen nervös, das schon. Es ist gerade ein bisschen viel los. Es ist nicht nur in 4 Tagen erscheint nicht nur der erste Roman, sondern in 4 Tagen beginnt auch die Dreharbeiten zur 5. Staffel Stromberg und da switche ich immer hin und her. Aber es ist sehr, sehr aufregend, aber ich habe es ja nicht anders gewollt.
Ja, genau. Wer sich hinsetzt und ein Buch schreibt, muss damit rechnen, dass das Öffentlichkeit hat und dass es rauskommt. Bist du denn zufrieden mit dem Ergebnis?
Absolut. Ich bin zufrieden und ich freue mich total darüber, dass dieses Ding jetzt irgendwie bei mir im Regal steht. Das ist schon ein schönes Gefühl.
Komm, für den Eigenbedarf hast du ja nicht geschrieben. Du musst auf Lesereise gehen und wirst
so
das
gerne.
Feedback der Zuhörer dann bekommen. Ja. Erzähl mal ganz kurz, worum geht's?
Na, wie im richtigen Film ist für mich, also so heißt das Buch, wie im richtigen Film ist für mich so ein Familienroman. Es ist eine Liebeserklärungsgeschichte an 3 Generationen. Es geht um ziemlich viel. Es geht um die Probleme eines Mitte-30-Jährigen, der irgendwie allen alles recht machen will. Es geht um Alzheimer, es geht um Abschied, es geht um Familie, Freundschaft, Liebe. Ja,
also
alles drin.
Also der Vater der Hauptfigur Jan hat Alzheimer und er hat eine Tochter, die ist glaube ich so 7 oder 8 in dem Roman.
5.
Ne? 5 sogar noch etwas jünger. Im wahren Leben ist deine Tochter 8, genau so, da habe ich es verwechselt.
7.
Wir nähern uns, siehst du, ich und die Zahlen. Also das heißt, es gibt diese Verbindung zwischen allen dreien will er gerecht werden. Also ein romantisches Buch, es geht um Liebe.
Es geht um Liebe, ja, es ist ein romantisches, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, ein Buch, wo es um Gefühle geht und um Ehrlichkeit und ja, selber lesen. Hast du es gelesen?
Ja, ich habe es gestern bekommen und angefangen zu lesen.
Ach,
ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Also ich bin jetzt hier auf Seite 30, 35.
Das ist ja noch der lustige Teil.
Ja, das ist noch der lustige Teil.
Ja.
Ob es dann nachher ganz sentimental wird, musst du mir gleich verraten. Also
genau.
Wir reden auf jeden Fall über das Buch und über das Thema Familie und einiges mehr. Du bist mein Gast heute. Ich freue mich. Oliver Wnuk.
Vielen Dank.
Unser Gast ist Oliver Wnuk, der Schauspieler, der jetzt in Berlin lebt, hat seinen ersten Roman geschrieben, der kommt in 4 Tagen raus und erblickt damit das Licht der Öffentlichkeit. Oliver, wann hast du denn dir gedacht oder wann hast du gespürt, du hast Lust, einen Roman zu schreiben?
Ich schreibe schon ein bisschen länger und so und habe ja so ein bisschen fürs Theater geschrieben, habe ich einen Roman oder so nie rangetraut und irgendwann vor 1,5 Jahren kam ich von einem Casting, war ein bisschen frustriert und habe dann eine Casting-Geschichte geschrieben. Die in dem Buch hatte jetzt übrigens nichts mit dem Originalcasting zu tun. Also nicht, dass sich da jetzt irgendwelche Leute angegriffen fühlen danach. Aber dann habe ich das irgendwie verschickt.
An den Casting-Assistentin und all das.
Genau, und die dicke Produzentin.
Genau.
Und das habe ich dann verschickt an einen Kollegen, der Romanautor ist. Und der hat gemeint, ja, mach mal weiter, ist ganz gut. Und dann hatte ich irgendwie tierisch Lust und eine Geschichte vor Augen und habe mich ins Auto gesetzt und hatte auch noch zusätzlich Zeit und habe zum ersten Mal in meinem Leben alleine einen Urlaub gemacht und bin einfach losgefahren und habe Europa bereist und geschrieben währenddessen. Und habe mich nicht allein gefühlt, weil ich eben meine Geschichte hatte und es ging mir gut. Und ja, und dann ging alles irgendwie doch relativ schnell.
Was hat dich denn zögern lassen? Weil du gesagt hast, am Anfang warst du ein bisschen zurückhaltend und klang so ein bisschen so, als würdest du sagen, ich habe mich nicht getraut. Ich meine, du hast ja schon ein Mundart-Hörspiel geschrieben.
Ja, aber Fall, ein Roman, hallo? Ja. Also Roman, ich meine, ich weiß, ich habe gerade wikipediert, weil mir langweilig war und habe selber gesehen, dass du schon 4 Bücher veröffentlicht hast. Für dich ist das vielleicht was Normales. Oder 5, entschuldige. Aber ich finde, so ein Roman, da hat man schon mal so einen Grundrespekt
davor. Ja, aber hast du gezögert, ob der Figuren oder der Handlung?
Ob ich das kann. Ob ich das kann einfach. Also das schreibt sich ja nicht einfach so.
Aber du kannst es.
Anscheinend.
Ja, du steigst lustig ein. Die erste Szene ist ja irgendwie schon mal ganz süß, wenn du, nicht du, also dein Roman Held, ja, im Bett liegt mit seiner Tochter. Und solche Szenen kennt ja jeder, der Kinder hat, wenn es immer hin und her geht, ja. Mhm. Mit wem fährt man in den Urlaub? Ist ganz niedlich gemacht. Papa, schläfst du? Machst du nochmal Licht an? Knips und dann geht es immer hin und her. Mhm. Wie viele Glühwürmchen siehst du? Also da kann ich mir vorstellen, da kannst du ja auch aus deiner Erfahrung als Vater einer Tochter dann auch schöpfen.
Genau, absolut. Das schon. Es geht in dem Fall jetzt um ein Kind, das vom Vater getrennt lebt. Das kennen ja auch Millionen Familien und ja.
Genau, ein bisschen vorsichtiger muss man sein, wenn man weiter liest, Oliver, auf Seite 30 heißt es dann, in einer Zeit, in der es für mich von immenser Bedeutung war, mich wichtig zu machen und wichtiger zu machen, als ich war, also eigentlich fast immer, habe ich mir ein Erlebnis oder eine biografische Begebenheit ausgedacht, die ich überall erzählt habe. Mhm. Woran erinnert dich das? Was glaubst du, war Thema in unserer ersten Stunde?
Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht zugehört.
Biografische Daten fälschen.
Ah, verstehe. Ah ja, das war das Thema.
Ja, genau.
Ja. Ja, stimmt, das ist ja gerade aktuell. Aber dieses Buch habe ich selber geschrieben.
Ich weiß.
Und nur der Lektor hat mir ein bisschen geholfen. Aber
ich muss jetzt hier knallhart recherchieren, ob der Autor auch selber geschrieben hat.
Ja, nein, ich habe das Buch glücklicherweise selber neben mir liegen. Also abhören würde auch nichts bringen.
Bist du denn ein Laptop-Schreiber oder so einer, der sich überall Zettel macht? Oder hast du ein kleines Notizbuch auf deiner Reise durch Europa gehabt?
Genau, ich bin sehr kompliziert. Ich schreibe erst alles handschriftlich. Aha. Und dann korrigiere ich es handschriftlich und dann kommt es erst in den Computer und dann korrigiere ich es wieder und hin und her und hin und her.
Aber es ist umständlich. Mach doch gleich Copy und Paste.
Ja.
Ja, aber du bist jemand, der das Handschriftliche noch dann braucht. Also formulierst du dann nochmal um oder überträgst du es eins zu eins? Da gibt es ja ganz große Unterschiede bei Autoren, das ist ganz spannend.
Ja, es kommt drauf an. Also wenn wir jetzt wirklich ein Fachgespräch führen wollen, Dialoge schreibe ich immer im Computer und das Epische schreibe ich erst aufs Papier, weil das mir schwerer fällt und ich da länger dran arbeiten muss, weil ich durch die Schauspielerei und habe ich, glaube ich, ein besseres Gespür für Dialoge und die fallen mir eigentlich immer leichter.
Aha,
also das hat dann das Schauspielen oder das Timing dafür oder Timing für Dialoge, für Sprache. Direkte Sprache hat mir dann schon auch beim Schreiben geholfen.
Kann das auch vielleicht etwas mit der Scheu zu tun haben, weil du es am Anfang sagtest, klar, man hat Respekt dann auch vor diesen leeren Seiten, ob nun auf dem Computer oder im Notizbuch, weil du sonst ja als Schauspieler die Texte dann auch von Kollegen bekommst, ja?
Ja, aber das ist der totale Reiz an der ganzen Geschichte. Also das ist für mich auch das Wichtige beim Schreiben, weil ich ja als Schauspieler reproduzierender Künstler, obwohl mir das Wort immer sehr schwer fällt, aber reproduzierender Künstler bin, also was mache, was ja jemand schon gemacht hat und jetzt hier die Gelegenheit habe, selber was zu produzieren und das ist ja auch das Schöne, also gerade dieser Ausgleich, also ich liebe das Schauspielen total, weil man wird abgeholt, du weißt, was du sagen musst an dem Tag, du musst für nichts Verantwortung übernehmen, du weißt genau, was du zu tun hast und du weißt auch, was du zu denken hast, sagst das alles auf und gehst nach Hause. Das ist einerseits ja total, ist ja ein schönes Leben. Und dann ist es aber irgendwann mal, und das ist jetzt irgendwie so der Fall so gewesen, nach 15 Jahren, wenn man das so gemacht hat, ist es dann auch aber immer ganz interessant, irgendwie mal zu gucken, was im eigenen Kopf so rumspukt.
Ja, und dabei ist herausgekommen, eine Liebeserklärungsgeschichte, so heißt es ja, bei dir hier auch in deinem Pressetext nochmal eine Liebeserklärungsgeschichte für und über unsere Zeit. Aber eben in diesem Mittelpunkt steht Familie. Und vielleicht reden wir gleich ein bisschen über Familie.
Mhm.
Okay?
Ja.
Oliver Vnuk. Wie im richtigen Film heißt dein erstes Buch, Oliver, und ihr geht damit auf Lesereise. Nicht, ich sage extra schon ihr, weil du nicht alleine auf Lesereise gehst als Autor, sondern auf eine szenische Lesereise. Wie muss ich mir das vorstellen? Wen lädst du dazu ein?
Ich habe mir den Wunsch erfüllt, meine Lieblingsmenschen mitzunehmen, also einige meiner Lieblingsmenschen. Allen voran Philipp Poisel, der gerade irgendwie die Hallen dicht macht mit seiner tollen Musik.
Ja, der wird auch bei uns sein, bei H3.
Ja, toller Mensch. Und mit dem bin ich jetzt auf der Leipziger Buchmesse am 19.03. und am nächsten Tag bei der Lit Cologne in Köln am 20.03. Und begleiten tut uns da die Hanna Herzsprung, die wunderbare, tolle Kollegin. Und ja, mit ihr zusammen lese ich aus dem Buch und spiele das ein bisschen und was es da zu spielen gibt oder was zu spielen geht auf zwei Stühlen und einem Tisch. Und genau, später bin ich mit Mina Tanda und Philipp in Berlin um Ostern rum, 13.04. Düsseldorf, Braunschweig, Konstanz, Tuttlingen, Adolfzell, Hamburg und so weiter.
Also die ganzen Daten kann man natürlich auch nochmal sehen, bei dir beim Verlag oder hier bei uns bei HR3 natürlich. Super. Auch deine ganzen Lesedaten. Aber warum machst du das? Du kannst ja auch sagen als Schauspieler, du kannst mit deiner Stimme modulieren, ja, du hast ja auch eine wunderbare Ausbildung, kannst ja auch alleine gehen. Ist das was Besonderes, eben nicht auf Lesereise allein zu sein, oder hat man dann als Zuhörer auf seiner szenischen Lesung dann auch nochmal einen Mehrwert?
Ich glaube, es macht mir einfach auch mehr Spaß, mit so tollen Leuten irgendwie zu arbeiten. Und ich finde es einfach auch schön. Und naja, das gibt dem Publikum ja auch was fürs Auge.
Ja, Mann. Aber du bist wahrscheinlich sowieso jemand, der das mag, eben auch in so einem Netzwerk mit Kollegen auch was Kreatives zu schaffen. Als das Erdbeben war in Haiti, hatten wir hier auch Judith Hirsch im Gespräch.
Ah, schön.
Und
schön.
Du bist ja auch beteiligt an diesem Hörbuch Der Blutchor, genau, mit einem haitianischen Künstler. Die habt ihr alle eingelesen für Haiti. Also da habt ihr auch so ein Netzwerk geschaffen, was ja eine ganz gute Sache ist.
Absolut. Ist auch eine richtig schöne CD geworden. Nee, ich mag das ganz gerne. Also ich bin eher Teamplayer. Also solo.
Nun sind wir alle in unserem Leben ja ganz viele Rollen und besetzen auch ganz viele. Also du bist sicherlich Sohn, du bist vielleicht auch ein Bruder, ein Vater, ein Freund, ein Liebhaber, bist aber auch ein prominenter Schauspieler, du bist Autor. Und in deinem Buch kommen ja auch viele Rollen vor, viele Momente, in denen man sich im Leben so bewegt. Welche Rolle ist dir denn die liebste? Gibt es da Prioritäten?
Die liebste Rolle ist mir schon, also die im Privatleben natürlich, klar. Aber das ist, ich glaube, das sagt jeder Vater. In dem Moment, wenn man ein Kind kriegt, dann gibt es einen anderen Mittelpunkt und dann werden plötzlich andere Dinge wichtig oder wichtiger und die beruflichen Dinge werden relativ unwichtig oder zumindest nicht mehr so, haben nicht mehr diesen Stellenwert oder
Spürst
so.
Du das nach 15 Jahren in der Branche? Merkst du, dass das Familie bei dir einen anderen Stellenwert bekommt?
Ja, absolut, ja. Es wäre ja furchtbar, wenn nicht. Also ich würde natürlich auch nie das Gegenteil behaupten jetzt, selbst wenn ich das so sehen würde. Aber es ist natürlich, ganz klar.
Denn
Also wenn ich irgendwo jetzt arbeiten gehe oder einen Job kriege oder so oder ein Buch drehe und das heißt irgendwie, du bist jetzt 6 Wochen in Halle.
Nenn einen Traumort, wo du sein kannst als Schauspieler. Mach
ja, auch
uns
das,
neidisch,
also ob jetzt schön oder nicht schön, aber es ist ja auch Lebenszeit und das ist ja auch die Zeit, wo ich meine Familie dann nicht sehe und das muss man sich dann schon überlegen.
Aha. Aber wie macht man das denn, wenn du 6 Wochen weg bist? Klar, musst du das natürlich organisieren, dass jemand anders Verantwortung hat für all die Dinge in deinem Privatleben, aber man ist dann ja auch in einer Rolle, man ist in einem Team, man ist dann tatsächlich weg, auch vom Kopf her weg?
Ja, teilweise. Also es gibt halt, klar, also es gibt halt schon Projekte oder gerade wenn man irgendwie dann irgendwie 6 Wochen im Ausland ist und alle in einem Hotel, das ist dann ein bisschen wie Landschulheim oder so, da bist du dann im Kopf schon irgendwie immer mit diesem Projekt beschäftigt und so, das schon. Aber selbst das hat irgendwie einen anderen Stellenwert bekommen oder eine andere Wichtigkeit jetzt, wo ich weiß, dass es in Berlin halt da so ein 7-jähriges Mädchen gibt, die sich halt auch freut, wenn sie mich sieht.
Nun geht es in deinem Roman ja auch um 3 Generationen und du hast dich begeben als Autor auf die Sinnsuche, sozusagen die Suche nach dem Sinn auch des Liebens. Bist du denn fündig geworden mit Antworten?
Ich persönlich habe, glaube ich, schon die Antworten, die Jan in seinem Buch, mein Protagonist, da noch sucht, ja. Aber wie du eingehend ja schon gesagt, also anfangs schon gesagt hast, irgendwie, es geht eben um diese verschiedenen Rollen und wenn man eben so viele Rollen spielen muss, dann kann man es sein, wenn man das wahnsinnig wichtig nimmt, wie meine Figur, und sich dauernd fragt, was kann ich noch besser machen, dann kann es natürlich passieren, dass man sich da relativ schnell verliert. Ich fand es eine relativ spannende Zeit, wenn man irgendwie selber Vater wird und sich, wenn man irgendwie vom Sohn, also wenn man diese Rolle wechselt, vom Sohn zum Elternsein.
Ja, das schafft sicherlich auch eine andere Nähe dann wiederum zur nächsten Generation, klar, zu den Jüngeren, aber eben auch wiederum zur Generation der Eltern. Denn während Pubertät, Studium und erste berufliche Erfolge kann es ja auch manchmal so sein, dass man sich da ein bisschen von der Elterngeneration dann auch entfernt.
Ist total spannend auch zum Beispiel, wenn man, also für mich persönlich war das auch total spannend, meine Eltern zu sehen, wie sie mit meinem Kind spielen. wo das war dann wie, als wenn man so in die Vergangenheit irgendwie, dann wenn man denkt, ach, so sah das aus, aha, deswegen ist
dass
das
dass du dich doch mal transportierst, ja, genau, in die Rolle des Kleinen und siehst nochmal, wie du bespielt wurdest.
Genau.
Gut,
genau.
Kann auch was Erschreckendes haben.
Ja, wie auch immer, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Aber sich eine Auszeit zu nehmen und tatsächlich auch mal zu sagen, das hast du ja gemacht, eine Europareise, ist ja auch etwas, was wahrscheinlich nicht jeder machen würde bei dir aus der Branche. Man hat ja immer Angst, jetzt kommt vielleicht der nächste Anruf von der Agentur, hier ist ein Casting, einfach nicht da zu sein, um es mit Harpe Kerkeling zu sagen, ich bin da mal weg, ist ja auch schon was Besonderes. Ein großes Geschenk, was du dir da gemacht hast.
Ja, aber das Geschenk macht
mir eine Städtereise.
Ja, aber dieses Geschenk macht mir die Fortuna, also mein Glück. Also ich meine, dass ich mir das auch zu dem Zeitpunkt so leisten konnte, ist natürlich toll und ist wahrscheinlich, und deswegen bin ich mir auch bewusst, das ist auch eine Ausnahme irgendwie, weil in unserem Job ist es ja auch schon, ist schon heftig auch so. Also als Schauspieler, das klingt jetzt so, da geht er irgendwie auf eine Reise oder so. Also uns geht es ja nicht allen so gut und so. Aber in diesem Moment war eben alles in Ordnung und da konnte ich mir das eben leisten. Wenn das Casting aber gekommen wäre oder die wichtige Rolle oder der wichtige Termin, wäre ich ja auch, ich war ja auch nicht auf einer Afrika-Reise, sondern auf einer Europareise und mit einem schnellen Auto, und da wäre ich auch wieder vor Ort gewesen.
Gut, also doch im Hinterkopf, dass der Anruf kommt. Ja. Dann sprechen wir gleich über deine Karriere.
Alles klar.
Und mein Gast des Tages heute heißt Oliver Vnuk, ist Schauspieler. Demnächst gibt es im ZDF eine neue Reihe oder Serie, heißt das, glaube ich, Nord-Nord-Mord. Da spielst du auch mit in einer Rolle. Und wenn du deine Karriere so anschaust, 15 Jahre bist du jetzt schon im Geschäft. Wir kennen dich aus Stromberg. Ich habe vorhin, glaube ich, einmal Stromburg gesagt. Das ist das Hotel von Lava. Ja, genau. Stromberg. Also du bist ja jemand, der es so geschafft hat, beides zu besetzen. Ja, Kino, Fernsehen. Hast auch Schauspiel gemacht auf der Bühne, tatsächlich im Schauspielhaus. Was glaubst du denn, hat dazu geführt, dass du beide Seiten zu bespielen kannst?
Naja, das ist, glaube ich, dass man mich, also wenn du halt nicht gleich super durchstartest und die mega Rollen spielst, sondern irgendwie Arbeiter bist, so sehe ich mich so ein bisschen, und alles bedienst, dann kannst du nicht so schnell in eine Schublade gesteckt werden, die halt besetzt ist mit der Liebhaber, gut, in meinem Fall wäre das wahrscheinlich so oder so nicht der Fall gewesen, oder der Bösewicht oder der Komiker, und wenn du da halt nicht drin bist in der Schublade, und weil du halt irgendwie, dann darfst du auch noch eine ganze Zeit alles spielen. Aber jetzt durch Stromberg, wo man halt irgendwie bekannter geworden ist, dann merkst du das schon.
Das würdest du schon sagen, dass das die Rolle ist, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber die dazu geführt hat, dass du so populär auch geworden bist.
Ja,
ne?
Absolut. Mhm. Also in einer bestimmten Publikumsschicht auf jeden Fall. Also ich schätze mal so, die Jungs zwischen 18 und 25, die kennen uns. So.
Ja, aber man muss ja auch die richtigen Entscheidungen treffen. Man muss ja auch überlegen, wann nehme ich was an? Hast du da eine Agentur, die dir hilft? Machst du das selber? Ist das ein Bauchgefühl? Ist das ein professioneller Blick?
Alles. Aber das ist natürlich den Fall, den du da beschreibst, ist natürlich der Luxusfall. Meistens muss man auch sagen, was kann ich mir leisten, abzulehnen?
Das würdest du schon sagen, weil du hast es ja vorhin auch erwähnt, das ist schon ganz schön hartes Brot, die Schauspielerei, weil man sieht euch immer, die ihr im Scheinwerferlicht steht, aber all die anderen, die ja auch Schauspielschulen absolvieren, die es dann nicht schaffen, ja?
Also ich glaube, wir haben eine Arbeitslosenquote von, ich schätze mal, 95% oder so. Mhm. Also das ist schon, schon heftig.
Wie würdest du denn deine Karriere beschreiben? Du bist ja eigentlich eher sehr nüchtern. Du sagst, du vergleichst das ein bisschen mit einer schlichten, ungeschmückten Holzleiter. Wie meinst du das?
Meine Karriere, ja, weil ich halt so, ich habe mir halt alles erarbeitet, also so Schritt für Schritt. Es ging zwar alles stetig voran, deswegen auch eine Leiter und so. Aber es ist schon so, dass halt irgendwie so, es war halt sehr stringent. Also es fing schön mit Schultheater an, dann Unitheater, dann Stadttheater, dann Schauspielschule, dann Staatstheater, dann kleine Rollen im Fernsehen, größere Rollen im Fernsehen, Kommissar. So, das ging halt so weiter. Und das ist schön, und ich brauche halt für alles ein bisschen länger. Und jetzt bin ich 35 und fühle mich eigentlich wohl da, wo ich bin.
Ist es ein Vorteil, wenn es in diesen Stufen läuft, weil, wie du ja sagst, die ja auch sehr klassisch sind in der klassischen Schauspielausbildung. Es gibt ja auch viele, die ganz schnell durchstarten, ganz schnell prominent werden, auch bei euch, bei den Schauspielern.
Das gibt's ja, aber darüber mache ich mir keine Gedanken, weil bei mir ist es ja nicht so. Also ich muss es ja nehmen, wie es ist. Und ich bin definitiv nicht vom Schicksal gebeutelt, und es ist alles schön. Also ich denke mir auch, es ist ja auch, also jeder Schauspieler hat ja so eine Halbwertszeit, ja. Also du kannst ja selbst irgendwie ein Superstar, Gottsgeorge, Mario Adorf, die haben ja auch alle mal irgendwie ein paar Jahre gehabt, wo es nicht so lief, ja. Und es ist wie so ein chemisches Element. Es ist halt irgendwann, steigt stetig auf und hat dann den Höhepunkt erreicht, und dann geht es irgendwie wieder abwärts. Und ich bilde mir ein, dass wenn man langsamer anfängt, dass man dann auch langsamer aufhört.
Also, aber du klingst da schon so, ja, wie soll ich das nennen, so ein bisschen abgeklärt und eben auch ernüchtert. Also das heißt, du kennst eben auch Phasen, wo man dann wartet auf einen Anruf, dass was mit der Rolle klappt. Kennst du solche Momente?
Ja, absolut, klar. Das kennt jeder. Manche geben es zu, manche nicht.
Was machst du denn in der Zeit dann?
Bücher
schreiben? Bist du jemand, der ja, Bücher schreibt? Ach so, das war eine Phase.
Bücher, ja, ich bin jemand, der schon
ja,
versucht, seine...
Songtexte schreiben. Du bist dann genau. Ja in dieser Phase des Wartens eher genau. Kreativ. Andere könnte ja sein, dass es dir auch lähmt.
Ja, genau. Also es hat auch eine Zeit. Ich bin aber auch kreativ in der Zeit, wenn ich ganz viel mache. Also gerade zum Beispiel, wenn ich viel unterwegs bin und viel drehe, dann fällt mir das Schreiben umso leichter, weil dann verlasse ich meine Komfortzone, mein Sofa und so und dann komme ich auf andere Ideen und fahre mit dem Zug durch Deutschland und dann kann ich auch noch mehr arbeiten oder so. Also ich versuche meine Zeit schon relativ gut zu nutzen.
Ah, jetzt hast du gesagt, es werden auch parallel mit dem Erscheinen deines ersten Romans, wie im richtigen Film heißt er, neue Stromberg-Folgen gedreht.
10 Stück an der Zahl.
Aha. Und du hast jetzt schon alle Texte für all diese 10 Folgen, sitzt schon auf dem Sofa und musst die lernen? Oder?
Ich bin einer der Streber, der immer alles vorher lernt, ja. Also es gibt ja Kollegen, die gucken sich das irgendwie so am Tag vorher an oder so oder lesen irgendwie. Ich bin einer der, das ist glaube ich dieses Theaterding. Ich muss schon, nein, absolut nicht. Es ist einfach nur, ich habe nur wahnsinnig Angst vorm Hänger.
Das aber es ist ja auch fairer den Kollegen gegenüber.
Ja, weiß ich nicht. Ich kann aber auch nicht mehr so schnell lernen. Das liegt auch daran.
Also, nee, komm, jetzt wollen doch, wir nicht nein, bei dir übers Alter reden.
Nein, das ist echt so. Manche Leute schauen echt einen Text Was? Nur an oder lesen den zweimal und haben den voll drauf. Und ich merke das, seit ich nicht mehr Theater spiele, also dass ich das ständige Lernen nicht mehr so intus habe, brauche ich echt lange für Texte.
Ist das eine Trainingssache? Ich bewundere das ja immer hier im Schauspielhaus in Frankfurt, wie die sich diese Texte
Wahnsinn,
merken können.
Wahnsinn, 9 Hauptrollen haben die drauf oder so. Ich weiß nicht, ob ich das noch könnte. Oder wie. Also man bräuchte, also das kann man sicherlich, aber da muss man halt, das ist eine Übungssache.
Okay, und wie lernst du das dann, wenn du so ein Drehbuch hast, hast du jetzt nicht endlose Monologe, sondern sind ja auch die Szenen der Kollegen dazwischen. Ja. Wie bereitest du dich vor? Kopierst du dir all deine Texte raus oder hast du jemanden, der das gegenliest?
Ich kopiere mir meine Texte raus, dann kommen sie in eine Glasichtsfolie, dann setze ich mich in die Badewanne, mache die Folie auf einer Seite nass und bapp die dann gegen die Wand. Und dann nehme ich mir meistens ein Glas Rotwein oder auch 2, deswegen brauche ich wahrscheinlich auch länger zum Lernen, weil ich immer dauernd besoffen bin. Und dann geht es ganz gut. Dann also mache ich das in der Badewanne meistens.
Okay, ja. Und wenn du den Text noch nicht kannst und das Badewasser ist kalt, was machst du dann?
Dann, ja.
Dann raus und nachlaufen.
Genau.
Okay, aber das heißt eben, ist immer wieder repetieren. Es gibt ja auch einige, die sich das selber draufsprechen und dann irgendwie
nee, joggen hört man geht, ja immer seine Stimme und so, ist ja gruselig.
Na, so schlimm ist die auch nicht. Also, was gibt es zu erwarten in den neuen Stromberg-Folgen?
Das
macht dein Chef.
Ach komm, ein bisschen. Nein. Wir sind wieder alle in der Kapitol, alle dabei. Und ich glaube, wir werden niemanden enttäuschen. Das wird, glaube ich, ganz schön.
Ja. Du bist ja echt hier. Man kann nichts rauslocken.
Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich erzähle doch total viel.
Nein, bei Stromberg.
Ach so, als ob ich sympathisch werde?
Nein, ob Stromberg mal netter wird.
Nee, das ist ja Quatsch, dann können wir ja aufhören. Nee, wir machen ja keine Klosterserie. Das ist.
Okay, Oliver, nicht über Stromberg reden wir gleich, aber über andere Dinge. Freue mich, dass du da bist. Ist ein bisschen komisch, Oliver, dass du mir gar nicht so direkt gegenüber sitzt, aber wir trotzdem live miteinander sprechen, weil du ja in Berlin bist.
Ja, ich finde es auch seltsam.
Ja, irgendwie. Sonst habe ich meine Gäste immer irgendwie unter Kontrolle und weiß, was die so machen, wenn die Nachrichten laufen, Verkehrsfunk. Wie geht's dir denn?
Gut, ich male.
Du malst?
Mhm. Ich kritzel vor mich hin. Es gibt, was für ein Virus hast du denn?
Magen-Darm.
Ich will scheiße, das hatte ich aber hatte ich vor 2 Wochen auch.
Hat mein
Ach,
der Kleine
sind diese ganzen Musikunterbrechungen
ja,
die ganze Zeit.
Genau.
Ah, jetzt verstehe ich.
Das ist der einzige Grund, sonst würde ich mit dir natürlich 2 Stunden durchsprechen.
Das ist furchtbar. Hast du auch das mit den Gliederschmerzen?
Oh, ganz schlimm.
Gliederschmerzen?
Ja, bemitleide mich ein bisschen.
Ich habe geheult, als ich das hatte.
Frauen natürlich nicht.
Nee, machen sie nicht. Deswegen kriegt ihr ja auch die Kinder. Aber,
aber heute Morgen war schon echt hart. Aber ich will nicht jetzt hier weinen, weil der Virus geht echt um und viele haben den momentan. Ich habe noch mal so gedacht, während hier die Musik lief und die Nachrichtenkollegen hier Programm gemacht haben, habe ich noch in deinem Buch weitergelesen, weil ich ja gestern nur bis Seite 35 gekommen bin. Da hatte ich so den leichten Impuls, auf die letzten Seiten zu gehen und dann doch den Epilog zu lesen. Habe ich aber nicht gemacht. Wollte ich nur sagen, ganz brav. Ich werde es heute Abend zu Ende lesen.
Ja, hast ja Zeit jetzt.
Ja, genau. Ja, mit 2 kleinen Kindern, super.
Oh nein.
Als Schauspieler kommst du ja eigentlich an Orte, an die du vielleicht so als Privatperson normalerweise gar nicht gekommen wärst. Wenn du nochmal so zurückblickst, 15 Jahre vor der Kamera auf der Bühne, was waren denn so ganz unglaubliche Drehorte für dich?
Ja, also ganz eindeutig die Gerichtsmedizin.
Ist
also,
so, ne?
Das war wirklich, ich habe gedacht, ich hätte den easiesten Drehtag, den es so gibt. Und im Drehbuch stand, er wird von seiner Mutter, also ich habe da irgendwie einen Bösen gespielt, der dann irgendwann mal erschossen wird und so. Und dann werde ich von meiner Mutter identifiziert und so. Und dann ging ich zum Set und da dachte ich, das ist ja super, irgendwie nur hinlegen, Luft anhalten, fertig und so. Und dann kam ich da rein und dann musste ich mich da echt reinlegen und es waren echte Leichen.
Wie echt rein? In so einen Kühlfach?
In so einen Kühlfach, ja. In der Gerichtsmedizin war das. Und das war echt hardcore. Das war der schlimmste Drehtag meines Lebens. Weil so rechts und links waren da so...
Waren das die ersten Leichen, die du gesehen hast in deinem Leben?
Ich habe die ja nicht gesehen. Die waren ja verhüllt und so. Aber ich wusste eben nicht, dass so ein Kühlschrank... Das sind ja Klappen, ne? So einzelne Klappen. Nur innen drin ist er natürlich offen. Also da ist ein Kühlsystem sozusagen. Ich kenne mich da nicht weiter aus.
Also wenn du dich leicht angehoben hättest,
ja,
hättest du gucken können, denkst du, hast du gemacht?
Nee, aber ich finde das, also wir haben auch mal original einen anderen Film in der Gerichtsmedizin gedreht, wo wir zwar keine Leichen gesehen haben, aber den Geruch. Das war richtig, richtig übel. Ich möchte nicht weiter ins Detail gehen, weil du ja magentechnisch jetzt nicht so, aber das war schon der widerlichste Drehort.
Ja, aber du kannst, also wenn du dann so davon überrascht bist, heißt das, bist du da nicht richtig drauf vorbereitet worden oder hast du gedacht, ihr spielt das einfach in einer...
Ich bin da nicht davon ausgegangen, dass wir original drehen.
Ja. Was gehst du denn eigentlich noch zu Castings? Also wenn man sich deine Karriere anschaut, ja, und wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, hast du eine klassische Schauspielausbildung, man kennt dich jetzt, man kann was mit deinem Namen auch anfangen und wie du gesagt hast, ist das ja so eine schöne Leiter, wo du stetig die Stufen erklimmst, aber gehst du, Oliver Vnuk, noch zu einem Casting?
Absolut, ja klar. Aber ich glaube, das ist so ein Ammenmärchen. Wir gehen alle zu Castings. Oder fast alle. Weil es ist ja auch total wichtig. Also es geht ja nicht nur darum, ob der Regisseur oder die Produktion mir die Rolle geben will, sondern es geht ja auch ein bisschen darum zu gucken, ob ich mit diesem Regisseur überhaupt kann. Also es ist ja ein Casting auf beiden Seiten. Weil wenn ich irgendwie 6 Wochen lang oder 8 Wochen lang mit Leuten irgendwie mein Leben verbringen soll oder irgendwie mit dem arbeiten soll, dann muss ich ja auch gucken, ob das funktioniert. Oder mit einer Partnerin irgendwie, wenn es geht um eine neue Reihe oder eine neue Serie und ich soll vielleicht mit der jahrelang zusammenspielen, dann muss ich auch gucken, ob das irgendwie geht, ob man sich sympathisch ist, ob man funktioniert, ob man irgendwie auf einer Wellenlänge schwimmt. Wellenlänge schwimmt, sagt man nicht, ne? Man sagt,
reitet.
Und genau, deswegen ist das wichtig.
Obwohl, das kann man ja auch nicht sofort sehen. Und bei anderen Arbeiten würde man doch wissen, was du für ein Typ bist oder wie vielseitig du bist. Wie bereitet man sich denn vor auf so ein Casting?
Es kommt drauf an, was man zu tun hat. Meistens Text lernen. Aber ich bin eh so ein Schauspieler, der nicht so... wie gesagt, ich bin eher so ein Handwerker. Also andere Leute machen da irgendwie innere Reisen und irgendwelche psychologischen Gesten oder keine Ahnung, wie sie üben. Ich lerne halt meinen Text, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch der Grund, warum ich noch keinen deutschen Fernsehpreis oder Filmpreis habe oder so oder halt auf dieser Holzleiter bin, aber ich weiß nicht.
Du bist nicht auf dem Holzweg, jetzt entspann dich mal.
Ein Handwerker.
Aber wenn uns jetzt jemand zuhört, der vielleicht gerade so in der Abi-Phase ist und genau wie du auch Schultheater macht, könntest du dem denn dann empfehlen und könntest du ihm oder ihr empfehlen, ja, bewirb dich bei einer Schauspielschule, werde Schauspieler?
Nee, das kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Also ich würde jedem, der Schauspieler werden will, nochmal raten, sich nochmal genau zu überlegen. Und wenn es dann wirklich nicht anders geht und es man wirklich tun muss, weil es wirklich überhaupt keine Alternative gibt, dann muss man es probieren.
Okay, und warum man sich das überlegen soll, erklär's mir gleich. Oliver Vnuk, der Schauspieler und Autor, ist heute mein Gast und ein Mann, der viel gebucht wird von unterschiedlichen Fernsehsendern, aber auch von dem Kinoproduzenten. Nord, Nord, Mord ist eine neue Serie im ZDF, wo wir ihn demnächst sehen können. Die Dreharbeiten für Stromberg stehen an und trotzdem, lieber Oliver, sagst du, man muss sich das überlegen, weil ich dich gerade eben gefragt habe, bevor wir Midnight Oil gespielt haben, kann man das eigentlich jemandem empfehlen, Schauspieler zu werden, wenn er jetzt gerade zuhört und so überlegt, bewerbe ich mich an der Schauspielschule, ja oder nein?
Ja, es soll ja auch gar nicht so abgeklärt. Also ich habe jetzt auch gerade drüber nachgedacht, irgendwie, das klingt jetzt alles so frustriert oder negativ. Ist es überhaupt nicht. Also ich liebe meinen Beruf total und ich finde, Schauspieler ist einer der privilegiertesten und schönsten Berufe, die es gibt, wenn es läuft.
Aber, klingt nach
nicht,
Aber.
Wenn es nicht läuft, dann ist es wirklich furchtbar. Also dann ist es der Vorhof der Hölle, weil du natürlich die ganze Zeit drauf wartest, dass was passiert und dass jemand anruft und du musst dich ja auch im Kopf irgendwie immer so aktiv halten und du musst irgendwie gucken, dass du einigermaßen ausschaust und musst dich fit halten und so und immer gesund bleiben und immer so auf Abruf sein. Und dann um die 5 Minuten, die du dann vor der Kamera hast, wirklich zu nutzen und auf dem Punkt zu sein. Und das ist sehr anstrengend. Also das Ganze für mich oder ich glaube für viele andere ist es auch so, die Zeit, während man nicht dreht, das ist eigentlich die anstrengendste Zeit.
Wie hältst du dich denn da bei Laune oder auch in Form? Bist du dann so ein sportlicher Typ, der viel joggen geht? Oder? Nee,
ich habe mir gerade so ein Mutter...
Verwahrlost du auf der Couch.
Ich habe mir gerade so ein Mutter mal am Rücken rausoperieren lassen und hat die Krankenschwester gesagt, und bitte jetzt in nächster Zeit keinen Sport machen. Da habe ich gesagt, das mache ich schon die letzten 35 Jahre nicht. Also ich bin wirklich der Anti-Sport-Mensch. Nee, ich halte mich... Naja, ich esse dann halt meistens nicht so viel.
Gut, jetzt bist du ja in Berlin, dann kann ich mir vorstellen, da sind viele, die eben genau auf diesen großen Durchbruch hoffen. Und von jeder Schauspielschule kommt ja immer so eine Schwemme nach. Also wenn du es geschafft hast und wenn es gut läuft, hast du ja vielleicht auch den Druck der Konkurrenz, der auch nachkommt. Spürt ihr das auch, ihr Männer?
Na, wir haben es, also wir Männer, sagst du ja ganz richtig, wir haben es ja ziemlich gut eigentlich, weil wir werden ja anscheinend immer interessanter. Der Techniker lächelt mir gerade zu hinter der Glasscheibe.
Meine auch. Ja, aber Jörg ist auch der interessanteste Techniker hier.
Absolut.
Gut, Udo, der eben natürlich da war. Wir hatten gerade Schichtwechsel hier.
Okay. Wir haben es schon besser. Bei Frauen ist es schon extrem hart. Also wenn du da irgendwie ich sag mal ganz böse und ehrlich, wenn du da die 30 überschritten hast und dann
30 schon.
Aber dann es noch nicht geschafft hast oder dich noch nicht etabliert hast, dann wird es schon eng.
Also was sollen die Kollegen, wo können sich dann gleich abmelden von oder können sich von ihren Träumen verabschieden?
Ich weiß nicht, ob man sich von seinen Träumen verabschieden sollte. Ich bin auf jeden Fall nicht derjenige, der das jetzt sagt.
Nein, man muss natürlich dran festhalten. Aber wenn man es dann geschafft hat, hast du ja auch gesagt, man hat dann einfach auch Begegnungen mit interessanten, manchmal auch angsteinflößenden Drehorten. Du kannst wunderbare Kussszenen spielen, du kannst andere prominente Frauen kennenlernen.
Naja, ja, klar, das kann man alles. Wobei Kussszenen spielen ist jetzt auch nicht so, wie man sich es vorstellt. Ehrlich gesagt.
Was? Jetzt desillusionierst du mich hier total.
Nein, also ein Kuss ist genauso eine Geste oder wie Hände geben oder so. Vielleicht nur ein bisschen komplizierter für die Kamera,
ja, für
aber auch
euch,
nicht wirklich sexy.
Schauspieler.
Ja, es ist so Nacktszenen, das fände ich unangenehm. Hatte ich zum Glück noch nicht. Aber es liegt auch daran, weil mich wahrscheinlich, bin da auch nicht so der Typ für. Aber
müssten wir deine Hautärztin nochmal fragen.
Genau. Nee, damit hätte ich irgendwie, das fände ich komisch, so nackt vor, es ist ja doch alles so eng, ne? Da sitzen dann irgendwie 30, 40 Leute um einen rum und dann so nackt da rumspringen. Auf der Bühne habe ich das auch schon gemacht, das fand ich irgendwie nicht so schlimm, aber im Film, nee, muss nicht sein.
Gut, aber deine berufliche Tätigkeit hat ja auch dazu geführt, dass du deiner großen Liebe begegnet bist.
Das stimmt, ja.
Das ist doch schon ganz schön.
Das ist das Positivste an dem Film, das ich rausgenommen habe. Der übrigens heute Abend auf RTL kommt, fällt mir gerade ein.
U900.
Wir wollen
jetzt
nicht übertreiben.
Jetzt hänge ich hier schon gleich noch eine Null dran.
Genau. Nee, der kommt heute 20.15 Uhr. Den haben wir gedreht vor 3 Jahren auf, wie gesagt, prädestinierter Beruf in Malta und auf Malta und in Rom.
Ah, also werden wir die Szenen jetzt heute hier ganz anders deuten, wenn wir wissen, da hat es bei euch schon gekribbelt.
Ja, wobei die Kussszene rausgeschnitten worden ist.
Also hat der Regisseur sich da schon gedacht, ihr beide, da kann es funken.
Das war alles so echt, das hat er wahrscheinlich nicht ausgedacht.
Ach komm, ist doch immer so, wenn du 6 Wochen demnächst in Halle drehst, verliebst du dich in die andere Hauptdarstellerin da.
Ja, genau.
Neuer Film, neue Freundin.
Nein, ich bin ein beständiger Mensch.
Aber es gibt Schauspieler, bei denen ist das so. Bei Jennifer Aniston zum Beispiel.
Wo?
Ja, die promotet immer neuen Film und immer hörst du dann, die hat auch was mit dem jeweiligen Hauptdarsteller.
Ach so, ich dachte, du hättest gerade was gehört, was ich irgendwann gesagt habe.
Nein.
Weil Jennifer Aniston ist wirklich einer meiner Lieblingsfrauen.
Ja, aber bei dir würde ich doch nie vermuten. Du bist natürlich absolut solide und glücklich.
Und ja, absolut. Und das würdest du auch nicht so hämisch sagen, wenn
nein.
wir uns jetzt gegenüber säßen.
Nein,
dann würdest
das sage
ich nicht. Ich
freue mich
in die Augen gucken und das mir glauben.
Trüben Augen heute. Ja. Nein, aber das ist ja schon was Außergewöhnliches, eben auch so etwas zu schützen, wenn beide populär sind. Also wir müssen es jetzt mal ganz kurz lüften, mit wem du hier liiert wirst, wer das noch nicht wissen sollte und wer heute Abend vielleicht keinen Privatsender guckt. Mit Yvonne Katterfeld nämlich.
Genau. Das ist schwer, das zu schützen, meinst du? Es geht. Es kommt ja immer drauf an, wie man so in den Wald reindingst. Oh, ich hab's heute nicht mit Sprüchen mit, wie heißt das jetzt, in den Wald rein?
Reindingst? Ruft.
Ruft, genau. Also wenn man irgendwie das nicht will, dann...
Du musst anfangen zu stottern, damit kann man einen Oscar gewinnen.
Genau. Wenn man nicht will, dass über einen geschrieben oder gesprochen wird, dann kann man das schon vermeiden, indem man sich so zurückzieht.
Genau, aber dann müssen beide ja auch den gleichen Weg gehen wollen. Wenn einer immer sagt, hier ist meine Homestory, hier ist mein Lover und macht die Tür auf, dann wird es für den anderen schwierig.
Ja, aber dann ist man ja auch nicht zusammen.
So, und jetzt hast du schon Texte für ihre Komposition geschrieben, dann kannst du doch bald mal ein Drehbuch schreiben. Das Schreiben geht dir leicht von der Hand.
Mm, Ja, würde ich schon gerne, ja. Also ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit dem Roman so läuft. Und der ist schon relativ filmisch geschrieben und ich würde den natürlich schon gerne mal auf einer Leinwand sehen. So ist es nicht.
Ah ja, ob es da Pläne gibt, Oliver? Vielleicht verrätst du mir die nach den Verkehrsmeldungen hier. Oliver, während ich so selig gerade zugehört habe, ich dachte, wir haben jetzt ein bisschen rumgeflaxt hier zum Schluss. Aber wenn man als Prominenter einen Roman schreibt, dann gibt es ja immer so die Suche, ja, was ist denn an dem Buch eigentlich auch autobiografisch? Ich weiß, dass du auch Vater eines Kindes bist, aber hast du denn auch, weil dein, das muss ich dich noch fragen, bevor wir uns hier verabschieden, ist dein Vater an Alzheimer erkrankt? Denn
nein.
So geht's ja dem Jan.
Nein, glücklicherweise nicht. Nein.
Also der ist gesund und ist gut und du kennst du jemanden in deinem Umfeld mit dieser schlimmen Krankheit?
Ich kannte, ja. Also diese Krankheit, die ist mir schon präsent irgendwie durch ein paar Menschen, die ich dann auch verloren habe. Aber ja, also es gibt eine Grundkonstellation in dem Buch, die ist, das wäre Quatsch, die zu leugnen, die ist autobiografisch, aber bisher hat es keiner der Dialoge in dem Buch in mein Leben geschafft.
Nein, aber es ist einfach so, dass du diese Szenen mit dem Umgang mit dem Vater dann doch sehr sensibel beschreibst. Also da merkt man schon, dass Erfahrung da ist, aber eben dann nicht bei deinem eigenen, wo man ja auch sagen kann, Gott sei Dank ist es
absolut,
eben so.
Absolut.
Jetzt senden wir heute am Sonntag. Was machst du denn heute noch?
Keine Ahnung, meine Freundin ist auch ein bisschen krank, mal gucken, was da so geht.
Also nichts mit Faschingskostüme,
nee,
Bastel und
Berlin,
raus.
In Berlin ist,
ist ja ist eh ein bisschen nichts, wenig los.
Nee.
Ne?
Wobei, wir sind hier das ganze Jahr irgendwie verkleidet und so, das ist so eine bunte Stadt, wir haben das irgendwie anscheinend nicht so nötig.
Hast du denn so ein typisches Sonntagsritual?
Nee, aber ich finde, ich bin auch nicht so ein Sonntagsfreund, weil ich bin ja so ein ungeduldiger, arbeitsreicher Mensch und ich finde es, also Sonntage, ich unter der Woche, wenn man alle Leute erreichen kann und wenn man irgendwie jeden anrufen darf und so, das ist mir irgendwie lieber.
Ist dir zu still und zu ruhig der Sonntag?
Ja.
Wie sieht denn für dich so ein idealer Tag aus? Arbeitsreich dann? Oder
genau, arbeitsreich. Arbeitsreich und mit lieben Menschen um mich herum.
Na, das wirst du gleich wieder haben, wenn du nach Hause kommst.
Ja.
Musst du erstmal Krankenschwester sein und hier Yvonne ein bisschen wieder auf die Beine stellen.
Genau.
Kochst du? Bist du immer, weil wir retten gleich noch das Sonntagsbraten, ja? Wir wollen ja immer so Familie, in deinem ersten Roman geht es um Familie, wir wollen alle wieder an einen Tisch bringen und Sebastian Dickhaut kocht immer was ganz Leckeres am Sonntag. Bist du jemand, der auch gerne kocht?
Ich koche gerne, aber ich improvisiere meistens beim Kochen. Also bei mir muss es vor allem schnell gehen und es muss scharf sein.
Mhm.
Genau.
Also Thailand-Fan.
So, genau.
Thailändische Küche magst du bestimmt.
Ja, genau. Aber so wirklich kochen kann ich nicht, nee.
Nee.
Crepe kann ich gut kochen, aber das geht ja auch schnell.
Ja, aber ist auch nicht so einfach. Also, lieber Oliver, viele Dinge stehen bei dir noch an.
Absolut.
Was
also, falls jemand zu faul ist zum Lesen, es gibt es ja auch als Hörbuch dann ab in vier Tagen.
Ja, habe ich das gar nicht gesagt?
Nein.
Habe ich nicht gesagt. Oh, gut, dass du aufmerksam bist. Ich habe es nämlich hier direkt vor mir als Hörbuch und von dir natürlich eingelesen.
Ja, das lässt man sich natürlich nicht
sehen. Mit einem Foto drin. Warum habe ich das jetzt gar nicht gesehen? Aber es ist hinten auch auf dem Buchrücken. Nee. Da guckst du so einen Schauspielblick, ne? So ein bisschen so von unten hoch.
Was?
Wahnsinn.
So gucke ich immer.
Doch, du guckst ernst und gleichzeitig auch so wach und interessiert, aber man hat das Gefühl, gleich musst du jemanden verhaften.
So bin ich.
Ja, du bist wirklich ein ernsthafter Typ, glaube ich.
Ja, manchmal.
Gut, ich merke, deine Antworten wären ein bisschen kürzer. So geht das nicht. Das ist eine Talkshow. Da muss ich mich von dir verabschieden.
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall und die Hörer bestimmt auch gute Besserung.
Nein,
Oliver. Und dann wirst du von dem Sonntagsbaden wahrscheinlich auch nichts kosten.
Auf keinen Fall. Heute nicht. Das muss der Sebastian alles selber essen. War richtig schön mit dir. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen alles Gute für deine anstehenden Projekte. Viel Spaß beim Textlernen heute Abend in der Badewanne.
Danke. Was sagt ihr? Hello? Nee. Was sagt ihr?
Ja, hello.
Hello. Ja, dann hello. Ja,
was sagt ihr denn in Konstanz? Ich meine, du hast ja... Wie?
Dynamo? Honaro. Honaro.
Honaro.
Nicht Dynamo. Honaro.
Honaro?
Was Honaro.
Kann man das übersetzen? Nee, ne?
Hallo, Narr. Honaro.
Naro. Ah, ja, genau. Siehst du?
Ja.
Ah, du musst das doch nochmal reißen in Berlin mit dem Fasching. Das geht so nicht weiter. Die in Konstanz sind doch wahrscheinlich ganz traurig.
Ich geh mal raus und probier's.
Probier's. Honaro, Helau, Alaf. Lass dir gut gehen.
Tschüss.
Tschüss, viel Erfolg weiterhin.
Danke.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.